Was passiert eigentlich, wenn die Affäre nicht endet, sondern zur echten Beziehung wird? Wenn aus heimlichen Hotelzimmern plötzlich mehrere gemeinsame Jahre werden? Und wenn der Mensch, von dem alle sagen würden, der wird seine Familie niemals verlassen, es am Ende doch tut? Und damit heiße ich euch alle herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gesagt, Gefragt, die Podcast-Therapie. Heute sprechen wir über ein Thema, das Menschen extrem triggert, weil dazu ich würde sagen, fast jeder eine Meinung hat, wenn nicht sogar eine sehr klare Meinung. Und zwar geht es um Affären. Wie sie entstehen, warum Menschen trotz Schuldgefühlen nicht loslassen können und warum manche Affären nach wenigen Wochen implodieren und andere plötzlich ein ganzes Leben verändern. Ja, und wir sprechen heute auch über die Frage, die wahrscheinlich viele fühlen, aber kaum jemand laut ausspricht. Wie wird aus der Affäre die Frau, für die er sich wirklich entscheidet? Denn die Geschichte heute ist ziemlich besonders. Aber bevor ich euch den heutigen Fall vorlese, möchte ich erstmal unsere Expertin vorstellen. Lucinde Hutzenlaub. Sie ist systemische Coachin, Bestsellerautorin, Donnerkolumnistin, Speakerin und dafür lege ich meine Hand ins Feuer, jemand, der Beziehungen nicht romantisch verklärt, sondern sehr ehrlich auf menschliche Dynamiken schaut. Lucinde, ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, unsere Protagonistin möchte aus verständlichen Gründen heute anonym bleiben. Sie hat ihre Geschichte für uns aufgeschrieben und in einem Telefonat hat sie mir dann auch noch mehr erzählt. Aber jetzt lese ich erstmal ihre Geschichte vor. Wir wollten beide zur Badeinsel und schwammen zufällig nebeneinander. Ein Satz von ihm, einer von mir, übers Wetter vermutlich, belanglos. Und doch war da etwas, das gemeinsame Lachen für einen Augenblick, ein Erkennen schwer in Worte zu fassen. Wäre ich jünger, hätte ich es wohl Liebe auf den ersten Blick genannt, aber so etwas Romantisches kam in meinem Kosmos zu dieser Zeit nicht vor. Ich war frisch geschieden und nach einer langjährigen toxischen Beziehung in einem neuen Leben angekommen. Ich hatte tolle Freunde, mochte meine neue Wohnung in der Nähe von Hamburg, meinen Job und die entspannte Vorhersehbarkeit, die das Single-Dasein mit sich brachte. Ich ging ins Theater, fuhr spontan übers Wochenende weg oder eben in den Urlaub. Meine Kinder sind erwachsen, ich mit 48 Jahren endlich da, wo ich sein wollte, dachte ich. Für mich war dieser Moment im Meer ein schöner Zufall. Danach wusste ich nicht einmal, wie er eigentlich aussah. Nur, dass er Matthias hieß, mit seinen Freunden hier war und ein Lächeln in mein Herz gezaubert hatte. Beim Sundowner stand er plötzlich vor mir mit zwei Drinks. Er war nicht mein Typ, aber da war dieser Moment und dieses Lächeln. Ich nahm ein Glas und spürte, wie mein Herz schneller schlug. Später erzählte er mir, dass es ihm genauso ging. Wir bemerkten kaum, was um uns herum geschah. Genossen es beide, mit einem Fremden über dieselben Dinge lachen zu können und auf magische Weise oft dasselbe zu denken. Matthias hat mir nie etwas vorgemacht. Er ist seit 18 Jahren verheiratet, lebt in Süddeutschland, etwa 600 Kilometer von mir entfernt. Seine beiden Töchter sind noch nicht einmal in der Pubertät. Natürlich kann man sich auf den Standpunkt stellen, dass es eine Lücke, ein Defizit in einer Partnerschaft geben muss, wenn eine andere so plötzlich Platz darin findet. Und klar ist in einer langen Beziehung nicht alles nur großartig. Wie auch. Aber für mich wäre es trotzdem unvorstellbar gewesen, mich dazwischen zu dringen. Eine Affäre mit einem Mann zu beginnen, der Frau und Kinder hat. Ich weiß doch, wie weh es tut, wie zerstörerisch es ist, wenn da plötzlich all diese Lügen sind. Frauen, die sich auf so etwas einlassen, habe ich nie verstanden. Noch viel weniger wollte ich diejenige sein. Wie respektlos ist es, den Menschen, mit dem man den Rest seines Lebens verbringen wollte, eine gemeinsame Zukunft und definitiv eine Vergangenheit hat, zu belügen? Um was geht es? Um aufregenden Sex? Um Bestätigung? Macht eine Affäre eine unglückliche Beziehung leichter? Weil es plötzlich jemanden gibt, der den ganzen Spaß, das Verständnis und die Zärtlichkeit zurückbringt, die einem fehlt? Nein, ich will weder das eine noch das andere leisten müssen. Dennoch habe ich Matthias an diesem Abend geküsst. Miteinander geschlafen haben wir in diesem Urlaub nicht. Es mag schräg klingen, aber so wenig wie ich eine Frau für eine Affäre bin, so wenig ist Matthias der Typ, der seine Frau betrügt. Als wir nach Hause fuhren, war ich mir sicher, dass wir uns nie wiedersehen würden, dass der Kuss eine schöne Erinnerung an den Urlaub ist. Ich habe mir sogar überlegt, ob ich Matthias überhaupt meine Telefonnummer geben soll. Was für ein Irrtum. Es hat keine 24 Stunden gedauert, bis wir uns getroffen haben. Für ein paar Stunden nur, lächerlich im Vergleich zu der Strecke, die wir beide dafür gefahren sind. Mittlerweile sind beinahe 11 Monate vergangen. Wir treffen uns etwa alle 2 Wochen in Hotels, die tagsüber Zimmer anbieten, in Städten, in denen uns keiner kennt. Einmal hatten wir eine ganze Nacht. Was für ein Glück, gemeinsam einzuschlafen und so wieder aufzuwachen. Und gleichzeitig schrecklich. Denn diese Nacht war gestohlen von seiner ahnungslosen Frau, die nicht nur von Matthias betrogen wird, sondern auch von mir. Manchmal wünsche ich mir, alles würde auffliegen. Und dann wieder ist es meine größte Angst. Wenn wir uns sehen, bin ich glücklich und trotzdem voller Fragezeichen, weil ich nicht weiß, wohin das führt. Das, was wir haben, ist so unglaublich schön und gleichzeitig so bitter. Wären wir Mitte 20, hätten wir längst unser altes Leben für ein gemeinsames Neues zusammengeworfen. Aber das sind wir nicht. Matthias spricht wenig, ich dafür umso mehr. Ich überlege Lösungen, die keine sind, denn weder können wir loslassen noch so weitermachen. Zumindest ich bin müde. Es tut mir weh, wenn er mitten im Satz auflegt oder wegen mir lügt. Das komplizierte Organisieren von Treffen, die kurzfristigen Absagen, weil es doch nicht geht, es trifft mich. Die gemeinsamen Stunden sind die schönsten und die danach die allerschlimmsten. Ja, es gibt viel Neues und Schönes in meinem Leben, aber auch viele Abgründe, in die ich falle. Würde ich darauf verzichten und wieder zurückgehen, wo mein Leben vorhersehbar und unkompliziert war? Manchmal frage ich mich das. Denn auf Dauer bin ich zu sensibel dafür, vielleicht auch zu anspruchsvoll und egoistisch. Und er ist hin und her gerissen zwischen dem Wunsch, mit mir zusammen zu sein und seinem Pflichtgefühl, der Liebe zu seinen Kindern und einem Leben, in das er nun mal gehört. Aber er muss die Konsequenz für seine Entscheidungen tragen. Ich darf und kann dabei nur eine winzige Rolle spielen. Ich kann nicht sagen, was die Zukunft bringt und was geschehen würde, wenn wir beide frei wären. Und überhaupt, wären wir das je? Würde ich in den Süden ziehen, er in den Norden? Ich weiß es nicht. Aber weiter in dieser Warteschleife zu leben, ist keine Option. Im Moment weiß ich nicht, ob ich das Gefühl genug mag, diesen Weg weiterzugehen. Aber ich kann mein Herz nicht ausschalten, nur weil es praktischer wäre. Ich fühle, dass mir die wenigen Stunden mit ihm nicht reichen und ich an dem Schönen, das wir haben, gleichzeitig zerbreche. Ich möchte jemanden an meiner Seite haben, der da ist, wenn es darauf ankommt, der sein eigenes Leben mag und es, auf welche Weise auch immer, offen mit mir teilen will und kann. Ich wünsche mir, dass wir glücklich sein können. Wir beide haben es verdient. Wir alle drei. Aber Glück erfordert auch den Mut, danach zu greifen und die Überzeugung, dass es das Risiko wert ist. Ich brauche Zeit. Zeit mit ihm. Kleine Schritte in meine Richtung, in unsere Richtung. Oder aber viel Zeit ohne ihn. Wenn ich ganz ehrlich bin, möchte ich vor allem nicht mehr die andere sein, sondern die eine. Nur nicht um jeden Preis. Ja, Lucinde, ich glaube, viele hören diese Geschichte und denken erstmal, ja, aber das passiert doch nicht einfach. Und gleichzeitig glaube ich, dass hinter so einem Satz, ne, wenn man denkt, ja, das passiert doch nicht einfach, dass da ja auch irgendwie einfach so Angst steckt, ne? Dass eben plötzlich, wie bei diesen beiden, jemand auftaucht und etwas in Bewegung bringt, womit irgendwie keiner gerechnet hätte.
Ja, natürlich ist eine Affäre bis zu einem gewissen Punkt auch immer ein Spiegel. Ein Spiegel für die eigene glückliche oder auch unglückliche Beziehung. Und oft ist es ja so, dass gerade Paare, die schon sehr lange zusammen sind, sich eingerichtet haben in einem Leben, das gut funktioniert, aber eben vielleicht die Leidenschaft fehlt oder die Leichtigkeit oder man hat sich so sehr eben auf diesen Alltag konzentriert, dass man aufgehört hat, ein Liebespaar zu sein, aber wir alle sehnen uns danach. Und ja, dass da plötzlich jemand auftauchen könnte, der sowas im Gepäck dabei hat, ist natürlich eine Angst und aber auch gleichzeitig immer ja auch eine Chance, um hinzugucken und zu wissen, ich möchte mein Gegenüber behalten.
Also ich bin total bei dir. Ich glaube wirklich, niemand steht morgens auf und denkt sich, so, heute verliebe ich mich in einen verheirateten Mann. Ne? Also ich glaube, das muss man wirklich einmal festhalten. Da muss man, glaube ich, einmal die Lanze brechen. Es sind wirklich die allerwenigsten, die jetzt da auf so einer Suche sind, sondern sich zu verlieben, zu vielleicht auch so dieses, ne, wie auch hier unsere Protagonistin heute sagt, dieses Liebe auf den ersten Blick, egal in welchem Alter, das kann einem ja einfach manchmal passieren. Was danach passiert, ist ja entscheidend, oder?
Ja, absolut. Also es ist ja auch oft genug so, selbst bei Menschen, die jetzt keinen Partner haben, so sehr sie sich einen an ihre Seite wünschen und so sehr sie danach suchen, so schwierig ist es dann auch, jemanden zu finden. Und meistens verliebt man sich ja eben auch als Single genau dann, wenn man es am wenigsten brauchen kann. Gerade bevor man ins Ausland geht oder, keine Ahnung, irgendwie im Umbruch ist und so. Und zack, steht einer da und man hat sein Herz verloren. Das ist nichts, was man planen kann. Sonst würden es einige da draußen sicher tun.
Ja, das stimmt wohl auch. Du hast gerade gesagt, es kann natürlich ja auch eine Chance sein für eine Beziehung, ne? Aber lass uns doch einmal gerne darauf wirklich nochmal ganz genau schauen, wie entsteht überhaupt eine Affäre? Also was muss in der Beziehung los sein, damit überhaupt Platz dafür da ist, dass es eben nicht nur ein netter Flirt beim Baden war, sondern dass es weitergeht in Richtung Telefonnummer austauschen, man bleibt in Kontakt etc.
Also ich kann mir schon vorstellen, dass vieles, was sich dann längerfristig auch entwickelt, mit einem, ich würde mal sagen, in Anführungszeichen harmlosen Flirt beginnt. Also dass, ja, dass man sich, das ist, es macht ja Spaß, Flirten macht ja Spaß und das ist ja noch lange keine Affäre. Aber dass man merkt, da gegenüber ist jemand, der berührt mich, der berührt mein Herz, der weckt in mir Sehnsüchte, die ich überhaupt vergessen hatte. Das kann ja durchaus auch sein, dass da einer kommt und eine Tür aufmacht und du denkst, Moment mal, in dem Raum von meinem Leben bin ich ja schon 100 Jahre nicht mehr gewesen. Und dann kommst du vielleicht aus dieser Nummer auch gar nicht mehr so leicht raus, beziehungsweise du denkst immer noch so, naja, jetzt, ja, dann telefonieren wir halt, da ist doch nichts dabei oder so. Es kommt immer drauf an, ich denke, was du draus machst und auch wie du eine Affäre definierst. Ist es das Telefonieren? Ist es schon das Flirten? Ich kann mir schon vorstellen, dass es Paare gibt, bei denen ist es ganz, ganz eng gefasst. Andere sind da großzügiger. Stichwort offene Beziehung und so weiter. Was ist eine Affäre überhaupt? Was ist eine außereheliche Liebesbeziehung? Gibt es einen Unterschied? Ist eins nur Sex und das andere verliebt sein? Muss man dazu miteinander ins Bett gegangen sein? Also weißt du, es ist immer alles auch so ein, ja, was ist es? Woher kommt's? Wie definieren wir es?
Mhm. Ja, ich höre dir da gerade total gerne super spannend zu, weil das stimmt. Ne? Man denkt immer so, ja, Affäre ist doch ganz klar so. Da betrügt einer den anderen, weil er seine Frau nicht mehr liebt oder sie betrügt ihn, weil sie ihn nicht mehr liebt. Aber ja, wenn das Leben nur so einfach wäre. Ne?
Genau.
Ah, dann hätten wir so einen Schlüssel für alles, so ein Buch, wo man einfach nachlesen muss und alles wäre gut. Ja.
Ja, es ist natürlich schon auch so, dass so eine, ich nenne es jetzt mal eine Affäre, weißt du, auch zu jedem Zeitpunkt ja was sein kann, was den jeweils anderen oder einen selbst auch aufweckt. Also man kann ja auch ich hätte mich beinahe verliebt oder ich habe gemerkt, da ist jemand, der mir sehr, sehr nahe kommt, aber mir bedeutet das, was ich mit meiner Frau oder meinem Mann oder wie auch immer aufgebaut habe, das bedeutet mir so viel, diese Stabilität, diese Sicherheit. Ich möchte das nicht riskieren. Das ist mir einfach mehr wert, als zu sagen, da lasse ich mich jetzt drauf ein. Weil letztendlich ist auch da immer die Frage, ist es, ich sag's jetzt mal ganz platt, ist es der One-Night-Stand oder ist es die 3 Jahre, 15 Jahre andauernde Liebesbeziehung nebenher, das Doppelleben? Oder ist es einfach nur, dass der andere an jemand denkt, öfter als vielleicht üblich ist oder so? Das sind alles auch so Sachen, über die man sich natürlich selbst dann auch Gedanken machen kann und sollte auch. Und es gibt natürlich immer auch die Möglichkeit, zu jedem Zeitpunkt mit dem jeweiligen eigenen Partner ins Gespräch zu kommen. Oder aber auch, ja, und da ist auch die Gefahr immer, dass man da eben keinen Weg findet. Und dann rutscht man immer tiefer in die jeweils eine oder andere Situation. Leicht ist es für keinen Beteiligten und natürlich für denjenigen, der betrogen wird und nur spürt, dass da irgendwas ist, was sich nicht gut anfühlt, auch nicht.
Ich würde gern auf eine Sache eingehen, die du vorhin gesagt hast. Und zwar hast du gesagt, vielleicht was spiegelt einem die Affäre und vielleicht zeigt die einem in einen Raum, in dem man selber schon so lange nicht mehr war. Das ist ja so ein bisschen Stichwort, ich sehe mich wieder, ich werde gesehen. Und ich glaube, da können ja auch wirklich so Grundbedürfnisse drin stecken, die nicht gesehen wurden oder einfach die, ja, die man vielleicht auch selber Jahre, Jahrzehnte ignoriert hat und das wird einem dann wieder gespiegelt. Das ist ja schon auch eine starke Sache, die da ist, ne? Weil,
also. Ja, absolut.
Das kann ganz schön viel auslösen, wenn man sich selber mal wieder so wahrgenommen und gesehen fühlt.
Ja, erstens das und auch natürlich zu spüren, dass das eigene Herz noch so sehr schlagen kann, weißt du? Es ist ein tolles Gefühl, sich zu verlieben. Also am liebsten, ich hatte eine Klientin, die gesagt hat, oh, ich würde mich so wahnsinnig gern nochmal in meinen eigenen Mann verlieben, aber dazu kenne ich ihn halt einfach nur mal zu gut.
Oh, also, das ist ein schöner Satz.
Ja, weil du hast natürlich, es ist so toll, diese Aufregung zu haben und dieses Neue und dieses Neuentdecken und gleichzeitig die Sicherheit. Aber ich kenne ihn schon. Ich weiß schon genau, wie es ist, weil was wir alle vergessen natürlich auch, dieses sich in jemanden verlieben, das bringt ja wahnsinnig viel Unsicherheit.
Ja.
Also denken ja viele, lohnt sich das überhaupt? Und verkläre ich den jetzt? Vor allem je älter du wirst, umso mehr Fragen stellst du dir natürlich auch mit 15 oder, keine Ahnung, 18. Da verknallst du dich ja einfach noch so und denkst, oh, der hat so schöne Haare, reicht. irgendwann, ja, je älter du wirst, umso, weißt du, umso mehr Punkte gibt's ja auch, bei denen
du denkst. Da denkst du so, keine Haare, auch egal.
Nämlich.
Kann er Selbstverantwortung? Ja.
Ja, genau. Und hat er Humor und so. Die Bedürfnisse verändern sich.
Ja, natürlich.
Und weißt du, ich glaube halt, es ist auch egal. Letztendlich ist es egal, ob du jetzt gemeinsam Kinder großgezogen hast oder nicht und einfach nur ganz lange zusammen warst, was du für ein Leben hattest, wie auch immer. Natürlich gewöhnst du dich aneinander. Und viele Dinge, die am Anfang aufregend und neu gewesen sind und gegensätzlich, gehen dir vielleicht irgendwann mal auf den Keks. Und du sehnst dich nach genau dem Gegenteil. Wir verändern uns. Wir verändern uns über unser Leben hinweg. Wir durchlaufen so viele verschiedene Lebensphasen. Gerade Familien, die, ja, wo der Vater irgendwann mal anfängt, seine Partnerin Mama zu nennen oder nur noch selbst als der Versorger wahrgenommen wird oder so. Da entstehen natürlich Dynamiken, die keinen so auf Dauer wirklich glücklich machen. Und da ist natürlich, wenn da jemand dazukommt, der genau eine Sehnsucht weckt oder erfüllt, da ist so ein Knopf einfach auch leicht gedrückt. Oder eine Sehnsucht überhaupt erst aufgezeigt. Das habe ich gemeint mit ins Spiegel schauen auch. Mhm. Wo du denkst, Moment mal, da war doch was. Oh, war das schön damals. Ich bin sofort wieder 15. Also gut, wir wollen nicht alle nochmal 15 sein, aber dieses heißt ja nicht umsonst, eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Das ist einfach, du fühlst dich lebendig und ja, das soll überhaupt gar kein Freispruch oder so irgendwas sein, den eigenen Partner zu betrügen. Gar nicht. Es ist nur ein Erklärungsversuch, warum sowas entsteht.
Ja, und dafür sind wir ja auch heute hier, weil ich finde, genau dieses Affärenthema ist ja wirklich eins, das kann man so schnell in Schubladen stecken, so unfassbar schnell urteilen. Hat die Protagonistin hier ja auch selber gemacht, ne? Sie sagt ja so, ich habe Affären immer verurteilt, so, ich wollte nie diese Frau sein und am Ende war sie es dann irgendwie doch. Also, ne, wir sind auch nicht immer so immun gegenüber unserer eigenen Moralkeule. Deshalb müssen wir, glaube ich, all diese Thematiken, die so im Zwischenmenschlichen sind, auch einfach aus verschiedenen Weisen begutachten und betrachten.
Also ich denke schon, es ist, weißt du, es ist eine Sache, wenn deine beste Freundin oder dein bester Freund von seinem Partner betrogen wird, total loyal zu sagen, das ist das Allerletzte und dich trotzdem selbst in jemand anderen zu verlieben und dafür aber auch Gründe zu finden, weil vielleicht du in deiner eigenen Beziehung dich vernachlässigt gefühlt hast oder einfach gelangweilt, gibt's ja genug Gründe auch. Also es hat ja auch nicht jeder immer so diese ganz tiefen Ansprüche an irgendwas. Und auch nicht jeder sagt halt, ja, ich möchte jetzt nochmal komplett neu anfangen, sondern ich erlebe viele, die diese Dreiecksbeziehungen oder du weißt ja nicht, was der jeweils andere noch dazu macht, einfach auch so leben. Und sagen, das muss ja keiner wissen, aber mir geht's in meiner eigenen Beziehung, in meiner richtigen, offiziellen, nach außen getragenen, der mit der Fassade und dem Auto in der Garage halt so besser. Und dann mache ich das andere so, habe ich dafür meinen Spaß.
Was ich auch jetzt in deiner Antwort spannend finde, aber auch in der Geschichte, war ja eben so dieses, ich bin nicht der Typ für Affäre, er nicht der Typ, der seine Frau betrügt, ne? Oder auch, wie du jetzt gerade die Dreiecksthematik erklärt hast, die ja dann aber doch auch oft unter der Oberfläche eben bleibt. Sind Beziehungen nicht eigentlich viel fragiler, als wir alle denken? Weil ich frag mich das, ne? Es gibt so, nach außen hin ist immer so für ganz, ganz viele Menschen in dieser Gesellschaft Monogamie das Thema Nummer eins, aber hintenrum gibt's so viel andere Geschichten.
Naja, und dann weißt du, was ist aufrichtiger? Irgendwann zu sagen, hier geht's nicht weiter, ich verlasse jetzt meinen Partner und fange ein neues Leben an, bestenfalls erstmal für mich und nicht mit schon jemand anderem in petto. Oder aber ich verlasse meinen Partner nicht, weil das gehört sich nicht und die Kinder und die Familie und die Welt da draußen, die über mich urteilt. Welches ist die wahrhaftigere, aufrichtigere, respektvollere Art und Weise?
Ja.
Und vor allem, wer entscheidet das? Also es passiert ja doch relativ häufig und das habe ich tatsächlich in der Praxis auch schon ein paar Mal gehabt, dass jemand sich wirklich ganz, ganz arg verliebt und wirklich sehr gerne mit der anderen Person zusammen wäre und es eigentlich die notwendige logische Konsequenz wäre, aber die Angst davor, existenzielle Ängste oder was das für einen Einfluss auf die Kinder hat, wie auch immer, hindert sie daran. Und sie denken dann, wenn sie ein unglückliches Leben führen mit in der Partnerschaft, in der sie sich befinden oder sich da opfern in irgendeiner Art und Weise, dann machen sie es richtig und sie schulden ihrem Partner was.
Naja, aber was bist du denn dann für ein Vorbild? Also ich glaube, gerade genau, wenn man Kinder hat, das muss man einfach genau auch mal festhalten. Ne? Man bringt damit seinen eigenen Kindern bei, du, deine eigenen Bedürfnisse, die sind überhaupt nichts wert. Stell die mal bitte ganz hinten an, damit irgendeine Idee aufrechterhalten werden kann. Das ist ja nicht die Lösung.
Nee, das ist nicht die Lösung. Und das ist auch die Frage, die ich dann immer stelle. Ich sage halt auch immer so, hey, was würdest du machen, wenn dein Sohn, deine Tochter irgendwann mal mit Mitte 20, Mitte 40, wie auch immer, zu dir kommt und sagt, Mama, Papa, was soll ich tun? Ist das und das passiert? Ich habe mich in jemand anderen verliebt. Wie gehe ich damit um? Würdest du deinem Kind nicht wünschen, ein glückliches Leben zu führen? Würdest du nicht dem jeweiligen Partner dazu wünschen, dass dein Kind aufrichtig genug ist, sich hinzustellen und zu sagen, hier geht's für mich nicht weiter, aber ich will dich nicht anlügen? Weil letztendlich die Lüge ist ja das Schlimme.
Genau, ich wollte gerade sagen, weil genau darum geht es ja. Weil Menschen führen ja oft wirklich jahrelang so ein Doppelleben. Ne? Da leidet die Affäre, da leidet die, jetzt nehmen wir mal die Ehefrau, aber kann natürlich auch der Ehemann leiden, ja, weil er nichts ahnt oder vielleicht was spürt, aber irgendwas stimmt nicht. Und man steht dazwischen, verliert sich komplett, die Zeit rennt, man entscheidet sich nicht. Das ist ja Psychoterror. Warum schaffen es Menschen nicht, sich so lange nicht zu entscheiden?
Naja, eben, aus Angst vor dem, was sie für die Gesellschaft, die reale Welt, die Verpflichtung, die Schuld, was auch immer, halten.
Oder ist es auch so ein bisschen, dass vielleicht, ich sag mal, wenn es läuft, also so Orga kein Problem, Lüge aufrecht, Ehefrau, Ehemann happy, Affäre kann man in Schach halten, ist es dann nicht auch einfach für den verheirateten Part bequem, weil ich sag mal, er bekommt Nähe, Sex, Aufregung, Heimlichkeit bei der Affäre und Sicherheit, Vertrauen gibt's daheim. Jetzt mal so ganz provokant in den Raum gestellt.
Also ja, wie gesagt, ich glaube schon, dass das für manche Menschen so funktioniert. In einer Dreiecksbeziehung, so nenne ich das jetzt mal, wenn das über eine längere Zeit hinweg andauert, ist immer einer unglücklich, weil immer einer ist an Weihnachten allein, am Geburtstag allein, bei schwierigen Entscheidungen allein. Und spielt letztendlich eine Rolle. Und es ist tatsächlich so. Es gibt schon natürlich auch viel in der Literatur zu finden, dass eine dritte Person eine Ehe durchaus stabilisieren kann. Mhm. Also Frauen trennen sich relativ schnell. Die sind da eigentlich eher konsequent. Die haben auch weniger Angst davor, alleine ihr Leben zu gestalten. Also es ist nur eine Tendenz und nur eine Statistik. Das ist jetzt auch gar keine Meinung oder so, die ich da habe. Männer bleiben lieber in ihrer Beziehung, weil ja, sie haben da eigentlich alles, was sie brauchen. Sind vielleicht aber auch einfach so ein bisschen genügsamer ihren Ansprüchen. Die wünschen sich vielleicht einfach auch diese Bestätigung und Anerkennung und Wertschätzung. Und für die ist es eher was sie aufrechterhalten können, weil, ja, wie du sagst, die pflegen das dann und die können auch anders abschalten. Die genießen die Zeit und ja.
Ja, und sind dann irgendwie gar nicht so emotional vielleicht involviert. Und da lass uns da gerne mal auf die Liebe eingehen bei der Affäre, weil ich meine, man kann die Frage durchaus stellen. Kann man denn überhaupt sagen, ich habe mich verliebt, ist es Liebe? Oder ist es im Endeffekt irgendwie so ein emotionaler, hormoneller Ausnahmezustand? Ja, ich meine, ne, wir wissen alle, wie stark Hormone, Emotionen sein können. Die können ja mal mitreißen. Kann man unter solchen Bedingungen, die ja immer irgendwas mit Aufregung und sonst was zu tun haben, überhaupt klar erkennen, so ja, ich liebe diesen Menschen vor mir? Oder projiziert man da immer ganz viel rein?
Also ich glaube schon sehr stark Letzteres. Das ist ja so ein bisschen so, wie wenn du ans Meer fährst in den Urlaub und du sagst, hier könnte ich leben. Also das finde ich ist ein ähnliches.
Und den Vergleich mag ich.
Ja, es ist auch so. Und das ist auch toll. Da kann man natürlich auch einmal im Monat hinfahren oder alle zwei Wochen und genießt es dann. Aber irgendwann muss man da eben auch, was weiß ich, sauber machen oder die Dachrinne reparieren. Ich habe keine Ahnung. Es ist einfach, wenn was in den Alltag überführt wird, eben ja nicht ganz einfach. Und was nochmal ganz, ganz neu angeguckt werden muss. Oft ist es ja auch so, erleben wir natürlich auch immer wieder in der Praxis, dass eine Affäre ein Sprungbrett ist aus einer Beziehung. Und derjenige, der da den anderen aus seiner vielleicht vermeintlich unglücklichen Beziehung begleitet, auch nicht bleibt. Einfach nur der Begleiter ist für diesen Moment, um zu sagen, okay, das habe ich jetzt gebraucht, um zu sehen, dass ich da, wo ich war, nicht glücklich bin, ich ziehe weiter, aber du passt eigentlich auch nicht in meinen Alltag. Also gerade wenn wir die Geschichte von vorhin nehmen, die du vorgelesen hast, jemand, den du im Urlaub kennenlernst, der hat ja auch eine Steuererklärung zu machen und schnarcht vielleicht und guckt komische Sachen im Fernsehen an. Das kriegst du im Urlaub nicht mit, aber wenn du dann sagst, okay, und jetzt schmeißen wir unsere Leben zusammen, dann muss das, was du mitbringst und das, was er oder sie mitbringt, auf ganz neue Beine gestellt werden. Und das ist schwierig, weil gerade in langjährigen Beziehungen, so wie es in deiner Geschichte der Fall ist, hat einen ja auch diese Beziehung geprägt. Und du gehst in so eine neue Beziehung mit den Erwartungen oder den Verhaltensmustern, die du mitgebracht hast. Du musst dich komplett neu erfinden. Ich kann auch nicht sagen, jetzt ist alles gut, jetzt haben wir uns, reiten wir ins Abendrot. Nee, da fängt's erst an.
Ja, und hier habe ich jetzt tatsächlich eine neue Information, weil einmal ganz kurz an alle, die uns zuhören. Eigentlich wollten wir diese Geschichte schon vor einiger Zeit bringen. Jetzt gibt's unseren Podcast ja auch schon über anderthalb Jahre und es sollte eigentlich einer der ersten Fälle werden. Habe ich dann nicht gemacht und jetzt ganz interessant, wir haben nochmal telefoniert und die beiden sind tatsächlich ein Paar. Also das, was sie sich damals gefragt hat, ne, so, ich möchte die eine sein, aber nicht um jeden Preis. Er hat sich getrennt und sie sind mittlerweile glücklich. Was sagst du dazu? Das gibt's ja so selten. Ne?
Das gibt's wirklich sehr, sehr selten. Und ich kenne das halt eben auch oft, dass speziell Frauen wünschen sich das so sehr, dass der Mann sich für sie entscheidet. Also es ist einfach so die Dynamik, die oft so die Grundlage ist von Geschenken.
Woher kommt es, dass die Frau das so massiv sich irgendwann wünscht und der Mann vielleicht weniger?
Naja, weil eben, das ist genau diese Tendenz. Wenn eine Frau geht, aus einer Beziehung geht, dann ist sie raus. Und dann ist sie auch bereit, für was anderes loszugehen und zu sagen, ich bin mutig. Frauen sind viel, viel mutiger diesbezüglich als Männer. Und Männer sind eben nun mal sehr bequem und halten das länger aus. Das heißt, gerade wenn so zwei Dynamiken aufeinandertreffen, wünscht sich diese Frau natürlich sehr stark, dass der Mann sich für sie entscheidet. Kann auch alles andersrum sein. Und er hat sich das vielleicht auch vorgestellt, hat sich das vielleicht auch gewünscht und hat dann einfach nicht den Mut. Und dann bleibt er dort. Also insofern, ja, ist es halt oft so rum.
Ja, und ich glaube, das hatten wir auch so ein bisschen hier angekündigt im Einspieler dieser Folge, um jetzt mal nochmal so ein richtig provokantes Feld hier aufzumachen. Weil ich kenne es aus meinem erweiterten Bekanntenkreis, da wurde schon die ein oder andere Frage eingetippt. Wie kriege ich ihn denn dazu? Wie entscheidet sich dieser Mann für mich? Vielleicht gehen wir heute nochmal auf diese Frage ein, weil ich glaube, erstens, natürlich kann man jemand anders in seiner Entscheidung doch wirklich allerhöchst selten beeinflussen. Und zweitens, ist das nicht genau der finale Punkt, in dem man sich eigentlich verliert, wenn man so eine Frage schon stellen muss?
Es ist natürlich so, und es ist sehr leicht gesagt und auch immer mein Rat überhaupt ist, nee, du willst nicht, dass dieser Mann sich für dich entscheidet. Das willst du natürlich schon. Aber der erste Schritt dahin muss sein, dass du dich für dich entscheidest. Du musst und darfst und sollst dein eigenes Leben leben. Und weißt du, wenn man sich immer nur über eine Paarbeziehung definiert und jetzt sagen wir mal diese, ich weiß gar nicht, was du gesagt hast, 18 Jahre lang verheiratet war, wie auch immer, und dann nahtlos mit der nächsten Beziehung anschließt, wer bist du? Du spielst dein eigenes Leben immer über Bande. Dein Gegenüber sagt dir immer, wer du bist. Und am hilfreichsten, das hört sich vielleicht so an, als wäre das nicht wirklich hilfreich in Bezug auf den jeweiligen anderen Partner, aber am hilfreichsten für dich selbst, um stabil durch diese Zeiten zu gehen und auch zu deinem eigenen Leben zu finden oder zu einer Person, die ein potenzieller Partner attraktiv findet, ist, wenn du selbst bist. Das ist nämlich übrigens auch die Version, die du im Urlaub bist. Deswegen ist das ja so schön, weil da sind wir unbeschwert, da sind wir selbst, da sind wir stabil und stark und so weiter. Und das macht einen natürlich auch attraktiv für einen anderen Partner. Mhm. Und derjenige, der da sich entscheiden soll, wie auch immer, der will ja nicht dieselben Probleme oder ähnliche Probleme mit einer neuen Frau lösen, sondern was Neues aufbauen und was Neues draus machen, wie auch immer.
Ja, und ich glaube wirklich, ne, wenn man schon sich selber schon die Frage stellen muss, wie kriege ich ihn denn dazu? Ja, wenn er freiwillig nicht will,
genau.
Sagt dann auch schon einiges aus. Also und deshalb, ich bin da absolut bei dir.
Und ich möchte noch ganz kurz was anfügen. Selbst wenn er sagt, ich entscheide mich für dich, kann das durchaus sein, dass er nach 1, 2, 3 Wochen, Monaten sagt, oh Gott, ich kann es doch nicht, ich will wieder zurück, ich will nach Hause.
Ja, da würde ich nämlich sehr gerne einmal mit dir drauf eingehen. Weil ich meine, im Endeffekt, ne, das, was die Affäre ja ausgemacht hat, das Heimliche, das Aufregende, vielleicht jedes Mal Sex, wenn man sich sieht, heißt ja nicht, dass es jetzt so weitergeht. Und man nimmt ja auch Altlasten mit, ne? Schmerz, eben. Schuld, man weiß, der Partner kann oder der neue Partner kann wahrscheinlich sehr gut lügen, sonst wäre er jetzt nicht hier.
Genau.
Chaos, ne? Vertrauensprobleme vielleicht. Also aus deiner Sicht jetzt als Coachin, oder hast du da schon Erfahrung gemacht? Wie kann man überhaupt eine langfristig da auch was Gesundes aufbauen, wenn das Fundament eigentlich, ein bisschen wackelt? Also von außen gesehen wackelt.
Also ich denke jetzt mal, ja genau, also ich denke mal, egal ob du eine langjährige Beziehung mit einem und demselben Partner führst oder eine neue Beziehung beginnst oder aus einer Affäre eine Beziehung sich entwickelt, das Schlüsselthema ist immer Kommunikation. Es hilft nichts, dem anderen auch zu sagen, was er machen soll, wie er es am besten machen soll und eigentlich alles zu erklären und zu analysieren, sondern hinzuschauen und mit Ehrlichkeit und Kommunikation meine ich auch die Kommunikation mit sich selbst, hinzuschauen, zu überlegen, was will ich und warum möchte ich das? Warum möchte ich diesen Mann? Warum möchte ich diese Frau? Also was passiert da in mir? Wo ist diese Sehnsucht? Und ist er wirklich der Schlüssel zu dieser Erfüllung oder ist es was ich in mir selber finden kann? Und dann ist ja, also das habe ich eben auch sehr viel erlebt, gerade wenn dann so aus einer Affäre entstandene Beziehung sich in die reale Welt bewegt, ist eben das, was du vorher angedeutet hast, auch dieses, okay, er hat seine Partnerin oder sie hat ihren Partner betrogen, ist sie dann zu mir ehrlich? Kann ich mich drauf verlassen? Also Vertrauen ist ein Thema, Eifersucht ist ein Thema oft. Gerade wenn das sowas ist, wo so viele Kilometer dazwischen liegen. Das ist ja auch meistens was im fortgeschrittenen Leben ja auch bedeutet, dass einer dann sagen muss, okay, ich gehe, dann verlasse ich jetzt alles, was ich kannte und wusste und lass mich auf was ein, was wirklich ganz neu ist. Und weißt du, es ist immer so die Balance zwischen Freiheit und Sicherheit, die wir uns ja wünschen.
Und das ist manchmal ganz schön schwer auch einzuhalten.
Ja, ne? Ja. Absolut. Und es ist ein super schwerer Grad. Und genau das ist das, was eine Affäre entstehen lässt. Oft dieses, du bist in der totalen Sicherheit. Okay, dein Partner nervt dich vielleicht so ein bisschen, aber naja, gut, du weißt ja, der guckt halt immer Fußball oder die, keine Ahnung, hat diese Strickkränzchen mit ihren Freundinnen und überhaupt so. Aber du weißt, was du hast. Dieses Sicherheitsgefühl, das ist ganz, ganz stabil und das ist deine Basis, die dir auch ermöglicht zu sagen, ich mache was Spannendes da draußen. Ich sehne mich aber nach Freiheit und nach was Ungewöhnlichem und einem Abenteuer, wie auch immer. Und dann ziehst du los und verliebst dich in diese Frau oder in diesen Mann und hast ein Feuerwerk und so. Und du kannst nicht jeden Tag Feuerwerk gucken. Das reicht nicht fürs Leben. Nee. Du sehnst dich danach, nach dieser Sicherheit.
Ich auf einmal nach Sicherheit und nach Kuscheln und bitte immer denselben Ablauf. Ne?
Genau.
Das ist auch immer das, was man
Routine.
Halt in der Zeit
am Grad. Genau. Also eine gute Beziehung, zumindest eine, die mich glücklich macht und auch so aus meiner Erfahrung in meinem Umfeld relativ viele Menschen ist, muss man sich vorstellen wie ein Segelschiff. Ein Schiff mit einem gut funktionierenden Anker und einem starken Segel. Und wer was ist, wer mal der Anker ist, wer mal das Segel ist, ob das mal wechselt, wie auch immer, du brauchst beides, um anständig segeln zu können und um in den Hafen zu finden und so weiter. Das ist vielleicht jetzt so ein bisschen ein kitschiges Bild, aber letztendlich
Na,
sind
du,
wir
da
ein
frage
Team.
Ich doch gleich, ist die Affäre dann der Wind?
Tja, der heiße Wind, man weiß es nicht. Also genau, am Anfang schon. Aber so ein Segelschiff ohne Anker kommt halt auch nirgendwo an, weißt
ja,
du?
Hast recht, ja.
Außer vielleicht im Urlaubsparadies, man weiß es nicht.
Wir haben jetzt viel über die Dynamik zwischen der Geliebten, dem Geliebten der Affäre, also quasi diese Dynamik gesprochen. Aber was auch wirklich ja ganz, ganz wichtig ist, wenn wir sagen, wir wollen diese Thematik aus allen Bereichen klären, da ist ja, jetzt gehen wir ruhig zu dieser Geschichte, da ist die Frau, da ist eine Ehe, da sind zwei Kinder und auch keine erwachsenen Kinder. Ja, wir haben schon gesagt, es ist wichtig, für sich selbst einzustehen, auch zu sagen, ne, Bedürfnisse, was will ich für ein Vorbild sein, ganz wichtig. Aber es ist ja eben trotzdem ein ganzes bisheriges Leben, was hier aufgibt und für eben etwas Neues, das ja irgendwie auch genauso real ist, genauso da ist. Aber wie mache ich das denn, ohne wirklich mein altes Leben komplett zu zerstören? Wie kriege ich trotz dieser ganzen, ja, moralisch schwierigen, emotional aufgeladenen Geschichte was Respektvolles hin oder eine respektvolle Trennung? Oder hast du da Tipps aus deiner Coaching-Erfahrung?
Ja, also das ist natürlich immer schwierig, weil gerade wenn der betrogene Partner, da ist ja oft so eine große Verletzung da, dass da ein Riesenhass oder eine Enttäuschung oder eine Ablehnung entstanden ist, die dafür sorgt, dass am Ende des Tages beide Partner sich nicht gut behandeln gegenseitig und dass das sehr, sehr oft natürlich dann auch über die Kinder ausgetragen wird. Da ist dieser Schmerz und wir bleiben jetzt mal bei der betrogenen Ehefrau. Die Mutter leidet, die Mutter kann nichts mehr essen, die Kinder kriegen das mit. Das macht ja was mit denen. Die werden ganz wütend auf den Vater und so. Und der Vater ist böse und hat ihr das angetan. Das ist eine Dynamik, die sich, also das ist jetzt wirklich auch ein Klischee, die sich sehr schwer aufhalten lässt auch. Und natürlich auch schwer zu sagen, so, da muss die Mutter aber jetzt mal dafür sorgen, dass die Kinder gut versorgt sind, emotional gut versorgt sind. Aber letztendlich glaube ich, eine Beziehung zwischen Mann und Frau sollte, so gut es eben geht, die Beziehung zwischen Mann und Frau sein. Mhm. Und dennoch, wenn es um Kinder geht, sollten die Eltern sich bemühen, das so weit zu trennen, dass sie sagen, aber wir sind immer noch Eltern. Und man braucht sich nichts vorzumachen. Selbst wenn ein Vater von seinen Kindern abgelehnt wird oder eine Mutter, kommt ja immer drauf an, wer da jetzt den schwarzen Peter quasi gezogen hat. Es wird nie einen Ersatz für diese Mutter geben. Es wird nie einen Ersatz für diesen Vater geben. Selbst wenn sie als Negativbeispiel dienen, dann tut man seinen Kindern damit keinen Gefallen, indem man den Vater sozusagen zum Feind stilisiert oder die Mutter. Also was ich sagen will ist, bei allem Schmerz, und das ist ganz furchtbar, ich kann nur sagen, holt euch Hilfe. Holt euch jemand an eure Seite, der dafür sorgt, dass ihr euch für eure Kinder so anständig trennt, dass die gesund aufwachsen können. Weil das sind ja letztendlich die, wegen denen ihr gelogen habt, wegen denen ihr geblieben seid, wegen denen ihr mal irgendwann eine Familie gegründet habt, von denen ihr am wenigsten wollt, dass sie. Die können da auch am wenigsten dafür, aber die sind dem wirklich komplett ausgeliefert. Das ist aber wirklich schwierig.
Ja, total, ne? Weil wenn man wirklich, also ich glaube, jeder, der schon mal betrogen wurde, der kennt diesen Schmerz und der kann ja auch wirklich ganz existenziell sein. Ne? Absolut. Das heißt ja gar nicht, dass man vielleicht sich das unbedingt auf dem Rücken der Kinder jetzt austragen möchte, aber trotzdem tut man es vielleicht, wenn man auch nicht mehr vielleicht weiß, okay, wohin mit mir, wie lange geht es, was glaube ich dem überhaupt noch. Ne? Also da wackelt ja so wahnsinnig vieles. Und ja, aber wie du sagst, der Weg zur Hilfe, zu jemand Neutralem, der da vielleicht auch wieder ein bisschen den wackelnden Boden auch mal wieder ein bisschen anhalten kann für einen Moment.
Ja, also eben. Und das ist das, was ich einfach schlimm finde. Weißt du, dass du auch aus der neutralen Position betrachtet versuche, so zu begleiten, dass es einen Weg da raus gibt. Ich glaube nach wie vor, wenn du mit deinem Partner viele, viele Jahre verbracht hast, sollte das Mindeste, was du ihm entgegenbringen kannst, Respekt sein. Und damit meine ich denjenigen, der betrügt. Ich finde einfach, eine Lüge ist der ultimative Schmerz. Und deswegen finde ich das auch sehr schlimm oder es ist sehr schwer, das zu begleiten, wenn jemand viele Jahre bewusst betrogen worden ist. Ich will nicht sagen, es ist weniger schlimm, wenn es ein One-Night-Stand oder sowas gab. Es ist ja immer die Vertrauensfrage. Aber alles, was passiert, ist ja immer dieses, wie gehe ich damit um? Was mache ich draus?
Ja, und ich glaube, man muss natürlich an der Stelle schon auch mal noch sagen, ne, wenn man jetzt, sagen wir, der Mann hätte jetzt einmal einen One-Night-Stand mit der Frau gehabt und wäre am nächsten Tag bei seiner Ehefrau gewesen, hätte gesagt, du, so, ich trenne mich jetzt, hier, ich will nicht mehr in dieser Ehe sein, ich mache im Endeffekt jetzt erstmal, löse diese Familie für einen Moment auf, um ein neues Konstrukt zu entwickeln. Da würde man sich aber auch fragen, ah, okay, für einen One-Night-Stand, ne, mhm. Und dann, oder wenn es eben dann monatelang dauert, dann denkt man, ah, okay, aber so lang ging's. Also im Endeffekt, ich glaube, die Dauer ist, ja, die stört immer, ne? Weil das Grundverhalten ja schon stört, muss man schon auch mal sagen. Klar, Jahre, verstehe ich auch, dann irgendwann ist ja einfach eine Entscheidung, die man nicht mehr treffen will, da ist man zu bequem geworden, da läuft es so gut, dann sagen ja ganz viele, ja, nee, ich bin dem Schicksal ausgeliefert. Nein, das war noch keiner.
Also ich denke halt, man kann das nicht so alles über einen Kamm scheren. Genau. Kann ich sagen, das ist der richtige Weg oder so. Man muss es sich immer sehr, sehr individuell angucken. Und natürlich, wenn jemand zu mir kommt und sagt, hey, ich bin in diese Frau verliebt, ein Mann, ich möchte mich, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, ich weiß auch nicht, ob ich mich trennen soll oder wie auch immer, dann ist das mein Klient. Dann versuche ich, den bestmöglich zu begleiten, so dass er da einen guten Weg für sich selber rausfindet, bei dem er sich auch hinstellen kann und sagen kann, das ist meine Stimme, das ist meine Überzeugung, da bin ich bei mir, da kann ich noch in den Spiegel schauen und gleichzeitig würde ich dasselbe auch für eine betrogene Partnerin, wie auch immer, tun. ich finde halt, wenn Kinder da sind, dann geht es vor allem darum, für die den bestmöglichen Weg zu finden und natürlich dadurch auch auf einer Ebene als Paar weiterhin zu kommunizieren, die bestehen bleibt, nämlich die der Eltern.
Lucinda, würdest du sagen, der entscheidende Schritt ist die Ehrlichkeit gegenüber dem Partner oder gegenüber sich selbst?
Gute Frage. Ich glaube, der wichtige Schritt ist die Ehrlichkeit gegenüber sich selber und die respektvolle Kommunikation mit dem Partner. Ich finde nicht, dass der Partner alles wissen muss. Weißt du, ich muss jetzt nicht jedes Treffen, jedes Detail von diesen Treffen meinem Partner erzählt haben. Also da kann man sich natürlich schon auch wirklich Gedanken drüber machen, was kann man dem anderen zumuten und wie gehe ich da bestmöglich damit um, um den anderen so wenig wie nötig zu verletzen. Also darum geht's ja. Du willst ja bestenfalls, dass dein Gegenüber aufsteht und weitergehen kann danach, dass man einfach miteinander umgehen kann. Weißt du, weil ich denke halt so, also wenn wir das jetzt Ganze transferieren in eine Zeit, wo wir vielleicht 20 waren oder so, das macht's ja nicht besser oder weniger schmerzhaft. Aber da hat man vielleicht einfach auch sehr viel klarer gesagt, nö, so kann ich mir das nicht vorstellen und ich gehe jetzt. Das hat auch wehgetan. Und manche erste Lieben sind immer noch einfach erste Lieben, die einen großen Einfluss auf das weitere Leben haben. Aber da waren diese Jahre der Lüge und des Betrügens sehr viel seltener, gab es natürlich auch.
Ja, man hatte einfach auch weniger Verpflichtungen. Also die wenigsten Menschen haben ja mit Anfang 20 schon Kinder.
Genau. Und ich glaube, davon muss man sich einfach auch, ich will nicht, dass man sich davon frei macht. Ich will, dass man sich das eben bei diesem Dialog mit sich selbst einfach auch klar macht. Warum bleibe ich? Wer bin ich? Was sind meine Beweggründe, um zu gehen auch? Weißt du, wenn du dich mal auf einen anderen Partner eingelassen hast, dann kommst du da nicht mehr raus. Konsequent, fair und ehrlich wäre zu sagen, okay, ich habe mich verliebt und auf eine Art und Weise verliebt, die mir zeigt, dass da so ein großes Loch in meiner Beziehung ist, dass ich, habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich stelle fest, dass mein Partner und ich, dass es sowas von gar nicht mehr geht, dass ich mir Hilfe hole, um aus dieser Partnerschaft rauszukommen, bestenfalls mit meinem Partner. Oder aber, ey, ich habe gemerkt, wir sind beide in die falschen Richtungen abgebogen, aber das ist mein Partner. Und jetzt versuche ich mit dem gemeinsam wieder einen Weg zu uns zurückzufinden. Das wäre in meiner Wahrnehmung, wenn wir von einer ganz normalen, wie auch immer wir normal definieren, aber von einer, sagen wir mal, einer der üblichen Beziehungen ausgehen würde, dann wäre das der Weg für mich, zu sagen, okay, ich kläre erstmal, was da ist und dann schaue ich, wie es weitergeht. So funktionieren halt die Hormone oft nicht oder die Affären. Oder manchmal fällt man halt in dieses Loch und wo dann eben ein anderer sitzt und denkt so, oh hoppla, da ist ja einer. Oder das, was wir auch eingangs gesagt haben, macht einer die Tür zu einem Raum auf. Aber es ist meine Entscheidung, ob ich durch diese Türe gehe und warum.
Ja, ich glaube, vielleicht ist das Verrückteste an Affären ja irgendwie, dass sie in Menschen irgendwie so gleichzeitig so das Glücklichste, aber vielleicht auch manchmal das Zerstörerischste ich irgendwie ein bisschen auch zutage bringe. Ne? Und vielleicht geht's ja im Endeffekt auch irgendwie gar nicht so viel um, also was heißt gar nicht so viel, vielleicht nicht nur um Liebe, sondern schon auch viel um Mut, um Wahrheit und darum, ob man halt irgendwie auch bereit ist, die Konsequenzen, die das Herz da quasi ausgelöst hat, dass man die auch wirklich einfach tragen kann. Weil ich glaube schon, und das machte, glaube ich, jetzt auch diese Folge, das Gespräch mit dir einfach auch sehr klar, dass Affären eben einfach nicht nur immer richtig oder falsch sind, sondern halt emotional wirklich höchst komplex und unbequem. Und dass deshalb auch so einfach ist, da einfach darüber zu urteilen und gar nicht so genauer hinzuschauen. Und für die Beteiligten sind sie eben oft auch, wie ich finde, alles gemeinsam, ne? Sie sind schmerzhaft, schön, manchmal logisch, manchmal irrational. Also ein großer Haufen an unfassbar vielen. Und deshalb danke, dass es so tolle Leute gibt wie dich, die da ein Licht reinbringen und so einen Weg zeigen, wie man da rauskommt oder weiterkommt.
Sehr, sehr gern, ja. Also was ich dazu vielleicht noch sagen kann, ist, oft spielt ja auch Scham eine ganz große Rolle. Weißt du, keiner geht ja los und sagt, oh, ich wäre so gern mal eine Affäre. Das ist ja nicht per se ein schönes Gefühl. Und es hat ja auch was mit einem Geheimnis zu tun, das nicht so arg schön ist unbedingt nur das zu haben. Gegenüber Freunden, Familie, wie auch immer, man verheimlicht ja ganz viel und wird auch komisch, weil man eben irgendwann mal irgendwo unauffindbar ist, Telefon immer aus oder so. Das ist schon auch ein organisatorischer Stress. Aber wie gesagt, also mein Fazit ist, sich zu überlegen, wenn da jemand im Leben auftaucht, der einen doch mehr berührt als gewünscht, sich zu überlegen, wie weit will ich gehen, wie weit ist das auch verträglich, nicht nur mit meinem Gegenüber, mit meinem Partner, sondern auch mit meinem Gewissen, wie wache ich morgen früh auf und dann, was mache ich draus, wie gehe ich damit um, kann nur jeder für sich selbst entscheiden.
Absolut, vielen Dank Lucinda, dass du heute dabei warst.
Sehr gerne, war mir eine Freude, danke für die Einladung.
Ja, und das war unsere heutige Folge. Wenn euch diese Folge gefallen hat, schickt sie weiter, diskutiert sie gerne. Denn ich glaube, nein, eigentlich bin ich tief davon überzeugt, dass solche Geschichten mehr verbinden, als dass sie spalten. Weil, wenn wir mal alle ganz ehrlich zueinander sind, geht es hier oft um Bedürfnisse, um Respekt, aber auch, wie treffe ich schnelle und gute Entscheidungen, die mich mein Leben lang auch begleiten und gut begleiten lassen können. Ja, und deshalb freue ich mich, wenn ihr in 2 Wochen wieder dabei seid, wenn es heißt, gesagt, gefragt, die Podcast-Therapie.